Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie zu denen gehören, die gern in ein Krankenhaus gehen. Ich meine jetzt nicht als Patient, sondern zu einem Besuch. Das ist ja für den oder die, die dort liegt, nochmal so ein ganz besonderer Wert, wenn sich jemand aufmacht. Aber wenn man so von außen kommt, dann kann man das auch förmlich spüren in der Atmosphäre, manchmal auch riechen, dass das einfach ein ganz besonderer Ort ist, wo so viel zusammenkommt. Ein solcher ganz besonderer Ort, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade... Ein solcher ganz besonderer Ort war mit Sicherheit auch Bethesda, ein Teich im Eingangsbereich der Stadt Jerusalem. Und von dort heißt es in Johannes 5, Vers 1 bis 9 folgendes. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und hier fügen einige spätere Handschriften noch 2 Verse hinzu, die dann nicht im Kanon übernommen wurden. Und sie warteten darauf, so heißt es hier, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und berührte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Und dann geht es in unserer Bibel weiter. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah, vernahm er, dass er schon so lange gelegen hatte. Und er spricht zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich dann aber hineinkomme oder hinkomme, dann steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. 5 Hallen hatte er, dieser Teich im Eingangsbereich der Stadt Jerusalem, angeordnet um diesen Teich herum. Wir müssen unser Bild von einer Halle einmal beiseite legen. Man sieht so ein bisschen in den Ruinen noch die Größenordnungen. Das war damals etwas anders. Manche Geschichtsschreiber sprechen von einem der ersten antiken Krankenhäuser. Und in der antiken Gesellschaft, da war das durchaus üblich, dass es solche Krankenräume, solche Anstalten gab, wo man wusste, hier haben sie ihren Ort, die Kranken. Und hier dürfte man auch krank sein, hilfsbedürftig. Ein solcher Ort ist manchmal auch eine wirkliche Entlastung. Das jüdische Gesetz schrieb außerdem vor, dass man die Kranken nicht im Stich lassen darf. Und aus den Worten des Gelähmten, die wir gerade gehört haben, da kann man das raushören, wenn man das ein bisschen anders betont. Dass die anderen nämlich Bekannte oder Freunde oder Verwandte hatte, die sich um ihn kümmern. Herr, ich habe keinen Menschen, der für mich da ist. Und nach dem, was der Evangelist Johannes hier so beschreibt, verlassen wohl nur wenige diesen Ort als geheilt. Sie haben es gerade aus diesem kleinen Zusatz rausgehört, der später hinzugefügt wurde, vielleicht als Erklärung, diese heilende Quelle ist eine ganz exklusive. Wenn sich mal das Wasser bewegt, von Zeit zu Zeit, dann ist es nur der Erste und der Schnellste, der sich vorgekämpft hat und der mit dem Wasser in Berührung kommt. Die meisten schaffen es nicht, diese Quelle in ihrem Leben je zu erreichen. Und ich habe mich gefragt, wie groß muss eine Not sein, dass sich jemand 38 Jahre dort aufhält in der Nähe, obwohl er weiß, ich habe eigentlich gar keine Chance. Und wenn man dann noch weiß, dass das Bethesda unter anderem auch so übersetzt heißt, Haus der Barmherzigkeit, dann ist das nur schwer zu verstehen, denn das gilt ja nur für den, der es geschafft hat. Sind wir da nicht gleich wieder bei dem, wie wir es heute erleben? Aber hier setzt schon der erste Satz hier ein anderes Signal. Jesus, so haben wir gerade gehört, ist auf dem Weg in den Tempel anlässlich eines großen Glaubensfestes. Und in den Köpfen der Begleiter und vermutlich auch bei ihm zunächst ist ein ganz anderes Thema dran. Die Vorfreude auf schöne Gottesdienste, Worship könnte man heute sagen, geistliche Gemeinschaft, ein Hocherlebnis für den Glauben. Aber dieser Weg zum Fest führt Jesus unmittelbar vorher zuerst an den Ort, wo alle Festfreude erstorben ist. Er geht nicht zum Tempel, ohne sich dem sozialen Brennpunkt der Stadt dieser Not zuzuwenden. Es ist ein und derselbe Weg. Und in diesem einen Satz, an diesem einen Reisetag, so habe ich das gleich am Anfang gemerkt, da steckt die doppelte Bestimmung von Menschen, die Jesus nachfolgen. Gott suchen, ihn lieben, ihn ehren und loben und ebenso dorthin gehen, wo die Not unseres Nächsten spürbar wird. Zwei Brennpunkte unseres Glaubens. Und ich habe gemerkt, dass das ähnlich ist, Radek Geister hat letzte Woche in der Einführung über den Berg der Verklärung gesprochen, da war es umgekehrt. Da war das volle Glaubenserlebnis oben und danach ging es wieder runter ins Tal und die Not der Menschen schlägt ihnen entgegen. Aber Jesus will das, dass beide Orte an einem Weg liegen. Ja, zunächst eine ganz wichtige Erinnerung, die mich fragen lässt, wie sind unsere Gewichte auf unserer Glaubensreise verteilt, aber eben nicht als Alternative. Aber das ist jetzt noch nicht das eigentliche Thema dieser Geschichte, sondern ich habe da noch ein anderes Wichtiges drin entdeckt. Ich möchte zunächst einmal auf diese Kranken hier schauen und dazu hilft ein wenig der griechische Urtext, auch wenn das vielleicht für Sie etwas fremd ist. Da liegen also Asthenunton. Das ist ein Sammelbegriff gewesen für körperlich schwache Menschen. Da liegen Typhlon, das sind Blinde. Da liegen Cholon, das sind Gelähmte. Xeron, ausgezehrte, vertrocknete Menschen mit verstümmelten Gliedmaßen. Ich finde, man kann im Klang, im Griechischen schon fast raushören, dass dieser Ort Bethesda eigentlich ein ganz trostloser Ort, voll Elends war. Und wenn man sich diese griechischen Wörter anschaut, dann steht hier eigentlich nicht, es lagen viele Kranke, Blinde, viele Lahme, so wie Luther das in einem Hauptwort übersetzt, sondern man müsste eigentlich genauer sagen, hier liegen welche, die eine Krankheit haben, Menschen, die blind sind, Menschen, die lahm sind. Hier sind Menschen mit besonderen Merkmalen. Und diese Krankheiten werden in der griechischen Grammatik dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es sich hier nicht um Hauptwörter handelt, sondern um Eigenschaftswörter. Und ich sage hier bewusst nur um Eigenschaftswörter. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, aber das ist ein kleiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Ob ich mich pauschal als einen Lahmen sehe und verstehe oder als einen Menschen mit einer Lähmung. Bei einem Lahmen scheint alles gelähmt zu sein. Nichts ist gesund. Bei einem Menschen mit einer Lähmung hat ein sonst gesunder Mensch einen gelähmten Bereich des Körpers. Ich will das nicht kleinreden, aber ich möchte nur diese andere Perspektive deutlich machen. Er bleibt bei allen anderen Bereichen zuerst ein Mensch. Und diese Menschenwürde, die damit verbunden ist, die nimmt ihm kein Handicap der Welt. Und für mich steckt schon da eine ganz wichtige Frage drin im Umgang zunächst auch mit solchen Menschen in einer besonderen Situation. Unter welchem Vorzeichen begegnen wir einem solchen Menschen und sehen wir ihn? Über ihre Krankheit, ihre Behinderung oder zuerst als einen Menschen wie mich selbst, dann aber mit einer besonders schweren Last. Und das wird unsere Begegnungen prägen. Und dieser Blick auf die griechischen Wörter bringt noch etwas zum Vorschein. Alle Bezeichnungen hier, der Krankheiten, die hier im Text genannt werden, die stehen im Griechischen auch übertragen für Lebenssituationen. Ja, und das lässt sich durch das Alte und Neue Testament durchweg beobachten. Das Alte gab es damals auch schon in der griechischen Fassung. Asthenunton, das sind an anderer Stelle die Schwachen, die kein Gewicht haben, keinen Einfluss in der Gesellschaft. Bis hin zu sozialer Schwäche. Menschen, die am Rand stehen, die abgeschieden sind, isoliert. Typhlon, das können zum einen körperlich Blinde sein, aber eben auch Menschen, die mit ihren inneren Augen, mit dem Herzen und mit der Seele blind geworden sind. Die Realität vor ihnen nicht mehr erreicht. Die sich aus der Wirklichkeit verabschiedet haben und flüchten. Mit welchen Methoden auch immer. Und Lahme, das können im übertragenen Sinne auch die sein, die gestolpert, gefallen sind, am Boden liegen und im Leben nicht mehr auf die Beine kommen. Die ausgezehrten Menschen, die keine Lebenskraft mehr spüren. Wir haben heute das Thema Burnout an vielen Stellen so vor Augen. Und auf einmal rückt diese Krankenhausgeschichte doch sehr viel näher an uns persönlich heran, auch wenn wir nicht diese körperlichen Merkmale tragen. Und wenn wir jetzt daran denken, was wir eben gesagt haben, dann ist das auch hier ein wesentlicher Unterschied, ob ich ein Gescheiterter bin oder ein Mensch, der an einer Stelle gescheitert ist. Ob ich ein Schwächlicher bin, ein Schwächling oder ein Mensch, der eine deutliche, entscheidende Schwäche hat, aber die eben nicht das Menschsein entscheidet. Ob ich ein Ausgebrannter bin oder ein Mensch, der einen Burnout erlebt. Das ist diese versteckte Frage hier. Wie ist unser Selbstbild, wenn wir uns zu solchen Menschen zählen müssen? Und ich habe den Eindruck, wir rutschen da so schnell hinein, dass wir so fixiert sind auf diese Grenzen, die auf einmal deutlich werden, dass wir uns nur noch mit dieser Einschränkung sehen können und uns und unser Lebensgefühl völlig darüber definieren. Achten Sie mal darauf, vielleicht in kleinen Situationen, wie schnell das passiert. Wenn wir von Gott her fragen, wer wir sind, dann lautet bei ihm die allererste Antwort: Du bist Mensch, und das bedeutet, du bist mein wertvolles Ebenbild. Das Ebenbild deines Schöpfers. Und nichts und niemand kann dir diesen Würde und diesen großen Wert nehmen. Warum ist das jetzt so wichtig? Genau an diesem Punkt beginnt hier die Begegnung, die Jesus sucht. Und das ist für mich die eigentliche Heilungsgeschichte, die hier passiert. Neben dieser körperlichen Heilung. Die ist so leicht nicht mit den Augen zu sehen. Vers 5 beginnt nämlich nicht so: Es war aber dort ein Lahmer. Sondern an dieser Stelle, finde ich, übersetzt Luther ganz treffend: Es war ein Mensch und der lag. Und das ist der Blick, mit dem Jesus diesen Menschen sieht, diesen Mann. Und das beinhaltet etwas, das hier jetzt entscheidend wird. Das Menschsein, das zeichnet sich im Unterschied zum Kranksein dadurch aus, dass es noch gesunde Kräfte gibt, die sich entfalten können. Hoffnungsvolle, kraftvolle Potenziale. Und Möglichkeiten, die damit nicht einfach weggefallen sind, aus denen noch etwas entstehen kann, wenn wir das wollen. Und genau aus diesem Grund stellt Jesus diesem Menschen die Frage: Willst du gesund werden? Was für eine Frage. An diesem Ort haben Sie vielleicht eben auch gedacht. Und das lesen wir nicht nur hier, sondern auch in anderen Heilungsgeschichten. Aber Jesus weiß, warum er das in diesem Moment fragt. Denn er sieht hinter die Oberfläche. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir stehen da nicht darüber. Dieser Mensch ist 38 Jahre lang nicht aus seiner Lähmung herausgekommen. Und er kann, vielleicht haben Sie es gehört, eben bewusst, er kann diese Frage nicht einfach mit "Ja, ich will" beantworten. Sondern was macht er? Er hat diesen Willen für sich verloren und stattdessen verweist er auf die Umstände, die verantwortlich sind, auf die anderen, die ihm ja keine Chance geben. Und so redet er mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Ich habe keinen Menschen, Jesus, der mich zu dem Teich bringt. Wenn ich aber hinkomme, dann geht doch eh schon ein anderer vor mir hinein. Ich frage mich, was ist das für ein Lebensgefühl, seit 38 Jahren mittlerweile so tief eingebrannt. Wenn ich komme, da war immer schon ein anderer vor mir dran. Wenn ich gerade könnte, ist ein anderer schneller. Wenn ich, dann schon ein anderer. Dieses lebenslange zu kurz kommen, wie viele Menschen sich heute so fühlen und das für ihr ganzes Leben lang verinnerlicht haben. Ich komme immer zu kurz. Und da kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass einem diese Erfahrung 38 Jahre lang ermüdet, erbittert, enttäuscht, resignieren lässt. Warum immer ich? Und verständlich, dass da der Wille gebrochen ist. Und dass da die Willenskraft fast ausgelöscht wird. Ja, und irgendwann hat er aufgehört zu hoffen und auch zu wollen. Und dabei ist der Wille eine gute Kraft, die Gott in uns geschenkt hat, in uns hineingelegt hat. Sie ist ja ein wesentliches Merkmal, unser Menschsein vor ihm. Eine Energie, die interessanterweise, so habe ich gelesen, auch messbar ist, wie es manche Forschungen untersucht haben, und mit der ungeahnte Bewegung, Veränderung ausgelöst werden kann. Diese Willenskraft ist ursprünglich in jedem von uns erhalten. Willensschwäche dagegen ist nicht angeboren. Es ist vielmehr der Wille, der verschüttet worden ist oder auch anerzogen oder aberzogen durch andere oder vielleicht durch sich selbst, indem man sich oft genug einreden ließ, ich kann doch nicht. Gegen diese Umstände komme ich doch nicht an. Und daraus wurde still und unmerklich ein, ich will auch eigentlich nicht mehr. Ja, und manchmal, ich glaube, dass manchmal ein schmerzvoller Zustand auch zu einem vertrauten Zuhause werden kann, dass es schwerfällt, auch dann zu verlassen und daraus auszubrechen. In der Geschichte geschieht durch Jesus jetzt etwas völlig Unerwartetes. Er bleibt nicht mit sich allein. Da steht auf einmal ihm Jesus gegenüber und er stellt ihm diese aufrüttelnde Frage und lässt etwas neu aufflammen. Wenn dieser Mensch wirklich will, nicht nur grundsätzlich, sondern mit echter Sehnsucht im Herzen, dann kann wieder eine neue Kraft entstehen. Und dann erleben wir, wie der Wille, die Willenskraft durch die Begegnung mit Jesus wieder stark wird. Und das ist für mich das tiefere Wunder. Sodass am Ende ein Bett in die Hand genommen werden kann und weggetragen wird. Nicht von einem Durchtrainierten, sondern von jemandem, von diesem Mann, der Jesus begegnet ist und der sich eben nicht nur als der Gelähmte sieht, nicht mehr, als das Opfer der anderen und der Umstände, sondern als einen Menschen mit einer Lähmung. Aber das kann er nur, weil er ein Gegenüber bekommen hat. Und das ist ganz wichtig. Er hat ein Gegenüber, Jesus, der an ihn glaubt und der ihn mit seiner Liebe herausfordert, nach seinem Willen fragt. Allein hätte er aus diesem Kreisen nicht herausgefunden. Und dann steht da ein Mensch, der nicht einfach nur gesund geworden ist, sondern an einer entscheidenden Stelle geheilt. Seine Willenskräfte sind durch die Begegnung mit Jesus freigesetzt worden. Paulus schreibt einmal im 2. Korinther 8 einen interessanten Satz, der gilt da für die Kollektenrede, aber den habe ich hier mit neuem Blick gelesen. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr habt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt. Auch nach 38 Jahren oder ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren Sie auf oder andere Menschen heute auf ein schmerzhaftes Thema zurückblicken, wo Sie sich eigentlich Veränderung wünschen, es ist immer noch eine Kraft vorhanden. Und durch diese Frage, willst du gesund werden, lässt Jesus wieder etwas auflodern und aufflammen. In Jesaja 42, da haben wir dieses Bild vor Augen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den flammenden, den glimmenden dort wird er nicht auslöschen. Und im Gegenteil, im Psalm 34 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Mir ist eins wichtig, vielleicht merken Sie, das hat nichts mit Selbstheilungskräften zu tun. Oder einfach nur mit guten Vorsätzen. Dieser neue Lebenswille erlebt aus der Kraft Gottes, die in unserer Schwachheit, in unserem schwachen Willen neu etwas in Bewegung setzen kann. Solange wir leben, ist uns Lebenskraft, die Gott uns einmal hineingelegt hat und der Lebenswille geschenkt. Und was Jesus dem Mann am Teich Bethesda gibt, das ist aktive Lebenshilfe, damit die gesunden Kräfte sich wieder entfalten können. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das ist eine Botschaft, dürfen wir sie für uns heute hören? oder auch selbst einem anderen Menschen zusprechen? Das heißt natürlich nicht, dass alle körperlichen Mängel und Defizite beseitigt werden. Als Menschen bleiben wir weiterhin ein Teil, ja, der gefallenen Schöpfung. Aber es gibt den von Gott neu geschenkten Willen, aufzustehen. Und dieser Mensch hat seine Grundlage neu in die Hand genommen. Und er will nach Anknüpfungspunkten suchen, aus denen etwas Neues entstehen kann. Er bringt sich wieder mit seinen Gaben und Möglichkeiten ein. In aller übermenschlichen Schwäche ist die Kraft Gottes größer. Und ich möchte einfach schließen mit einem letzten Bibelvers, und das ist eigentlich die Zusammenfassung dieser Predigt. Philipper 2, da sagt Paulus: Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und dieses Wunder, darum dürfen wir ihn heute